Im Themendialog Stimmen aus der Praxis, der Podcast für medizinische Technologinnen und Technologen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und heute sprechen wir über ein trauriges Thema. Denn etwa alle 50 bis 60 Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch durch Suizid. Trotzdem ist das Thema immer noch tabuisiert, auch im Gesundheitswesen. Viele Fachkräfte fühlen sich im Umgang mit suizidalen Menschen unsicher, nicht zuletzt, weil entsprechende Inhalte in Ausbildung und Studium oft zu kurz kommen. In dieser Folge berichtet die Psychologin Pamina Daus über reale Situationen aus dem Berufsalltag. Wie lässt sich Suizidalität ansprechen? Was hilft im Akutfall und welche Schritte sind wichtig, um Betroffene sicher zu begleiten? Außerdem geht es um evidenzbasierte Fortbildungsansätze und die neue Online-Fortbildung Sui Learning, die Fachkräfte im Gesundheitswesen praxisnah, niederschwellig und alltagsnah auf den Umgang mit suizidalen Krisen vorbereiten soll.
MT im Dialog, das Interview.
Ja, hallo Frau Daus, schön, dass Sie heute bei uns sind in unserem Podcast MT im Dialog, Stimmen aus der Praxis. Wir machen es immer so, dass unsere Gäste sich zuerst mal selber vorstellen. Also, wer sind Sie? Was ist Ihre Profession? Und warum ist das Thema, über das wir heute sprechen, Suizidprävention im Gesundheitswesen, Ihres?
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin Psychologin mit Master in klinischer Psychologie und Psychotherapie und bin aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kassel am Institut für Sozialwesen. Suizidprävention ist mein Thema aus zwei Gründen. Einerseits ist mein Interesse daran im Laufe des Studiums entstanden. Es gab zwar relativ wenige Seminare, aber es war doch mal Teil von Seminaren. Es gab mal Übungen dazu und Rollenspiele. Die haben mich immer sehr interessiert. Und auf der anderen Seite arbeite ich auch gerade in dem Feld. Also ich arbeite mit dem Nationalen Suizidpräventionsprogramm zusammen, bin da in der Koordination von SuizidpräventionsexpertInnen zuständig, arbeite auch im Projekt Sui Learning, wo wir an der Entwicklung eines E-Learning-Programms zur Suizidprävention im Gesundheitswesen arbeiten, das für alle Fachkräfte zugänglich gemacht werden soll. Und genau, seit mir die Lücke zwischen den Studieninhalten und der tatsächlichen Relevanz aufgefallen ist, hat mich das doch sehr motiviert, mich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen.
Da sind wir direkt schon beim nächsten Thema. Wie groß ist denn die Tragweite? Also wie viele Suizide gibt es in Deutschland, dass man sich mal so die Dimension vorstellen kann?
Ja, also jährlich gibt es in Deutschland etwa 10.000 Suizide. Das sind 100.000 in 10 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Und gerade im Gesundheitswesen ist das ein ziemlich belastendes Thema. Und da sind gerade Aus- und Fortbildung wichtig. Da gibt's relativ wenig von. Die Belastung ist relativ groß. Und gerade Fachkräfte des Gesundheitswesens betrifft das Thema auf drei Ebenen. Einmal arbeiten die mit suizidalen PatientInnen und sind da mit dem Thema in Kontakt. Dann kann es passieren, dass KollegInnen suizidal werden oder von Suizidalität betroffen sind. Oder es kann auch eine eigene Betroffenheit geben. Ne? Also nur weil man im Gesundheitssystem arbeitet, ist man noch nicht davor geschützt, selbst krank zu werden, ob körperlich oder psychisch. Und es kann auch im privaten Umfeld passieren. Und als dritten Punkt hat man auch als Mitarbeitende im Gesundheitswesen einen erleichterten Zugang zu Medikamenten oder zu anderen Mitteln, die durchaus auch als Suizidmittel verwendet werden können. Und Sie wissen bestimmt, wie das bei medizinischen TechnologInnen ist, aber ich weiß zum Beispiel, bestimmte Berufsgruppen wie AnästhesistInnen zum Beispiel haben ein besonders hohes Suizidrisiko. Und es ist belegt, dass der Zugang zu Suizidmitteln mit einem erhöhten Suizidrisiko einhergeht. Und nochmal zu den Zahlen. 10.000 Suizide in Deutschland jährlich. Wie kann man sich die Tragweite vorstellen? Wenn man das vergleicht, es gibt ungefähr 2.700 tödliche Verkehrsunfälle. Es gibt ungefähr 300 Tötungsdelikte im Jahr. Und das sind einfach ganz andere Zahlen. Und die sind jedoch viel präsenter im alltäglichen Leben. Und man kann es sich auch, wenn man es ganz bildlich möchte, vorstellen, dass alle 50 bis 60 Minuten in Deutschland ein Mensch durch Suizid stirbt. Und dennoch ist das Thema ziemlich tabuisiert. Es ist quantitativ betrachtet ein relativ großes, vermeidbares Gesundheitsproblem und dennoch wird sehr wenig darüber gesprochen. Es gibt relativ wenig Fortbildungsangebote und das vor allem für alle Fachkräfte des Gesundheitswesens.
Dankeschön schon mal für die Einordnung. Ich wusste es tatsächlich auch nicht, dass es so viele Menschen gibt, die sich jedes Jahr das Leben nehmen. Das ist wirklich tragisch. Und wenn Sie sagen Aufklärung und Enttabuisierung, da sorgen wir vielleicht auch ein bisschen dafür, dass wir heute darüber sprechen. Kann man denn sagen, wer besonders gefährdet ist?
Ja, da fragen Sie mich was. Gefährdung ist immer ein statistischer Wert. Also man kann sagen, Personen, die bestimmte Merkmale erfüllen, sind suizidgefährdeter als andere. Es sagt uns aber nicht, wer genau gefährdet ist, beziehungsweise wen es treffen wird. Aber man kann zum Beispiel sagen, es gibt ja viele Risikofaktoren. Besonders gefährdet sind Personen, wie ich schon gesagt habe, mit Zugang zu Suizidmitteln, die vielleicht auch bereits einen Suizidversuch hinter sich haben. Personen, die besonders hoffnungslos sind, psychisch Erkrankte. Also da gibt es relativ viele Faktoren. Und auch hier kursiert der Mythos, wer Suizid begehen wird, spricht nicht darüber. Natürlich gibt es diese Personen auch, aber das ist nicht die Regel. Wenn jemand darüber spricht, sich das Leben zu nehmen oder Pläne schmiedet, sich das Leben zu nehmen, dann ist das auch ein Warnsignal, das beachtet werden sollte.
Jetzt sprechen wir ja über medizinische Technologinnen und Technologen oder ganz generell Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Was für Herausforderungen gibt es denn da im beruflichen Kontext, also gerade wenn es um den Umgang mit suizidalen Menschen und ihren Angehörigen geht?
Also Suizidalität ist ein sehr emotionales Thema von hoher emotionaler Intensität. Man begegnet Menschen in extremen Krisen, in psychischen Notlagen. Da spielen Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, aber auch Misstrauen und Wut häufig eine Rolle. Und dann ist da auch eine große Herausforderung, die Unsicherheit von Seiten der Fachkräfte. Man hat Angst, etwas Falsches zu sagen, die Situation zu verschlimmern. Da kursiert auch wieder Mythos, Ansprechen verschlimmert Suizidalität. Wenn ich eine Person darauf anspreche, ob sie Pläne schmiedet, sich etwas anzutun, dann wird das dafür sorgen, dass sie das erst recht tut. Aber nein, dem ist gar nicht so. Die Evidenz zeigt, dass Ansprechen bei Verdacht auf Suizidalität kann Suizide verhindern und Leben retten. Und ja, man kriegt bei dem Thema auch schnell Angst, die Verantwortung für das Leben der betroffenen Person zu übernehmen, wenn man sie anspricht. Und wenn man merkt, oh, da ist Suizidalität im Spiel, die Person hat Suizidgedanken. Und da kommen sehr schnell Schuldgefühle auf, Verantwortungsgefühle. Und das ist ganz normal. Und dann ist es auch wichtig, nicht aus dem Kontakt zu gehen, sondern dran zu bleiben, sich Zeit zu nehmen. Und eine weitere Herausforderung ist auch, und ich kann mir vorstellen, dass das gerade auch für den Beruf der medizinischen TechnologInnen gilt, dass Suizidalität den beruflichen Alltag stört. Also das ist ein Bruch. Man kommt mit einer bestimmten Aufgabe und hat vielleicht auch noch Zeitdruck, hat nur ganz kurzen PatientInnenkontakt und dann merkt man, oh, der Person geht es gerade richtig, richtig schlecht und muss sich dafür plötzlich Zeit nehmen. Und auch da ist es dann sehr wichtig, sich diese Zeit zu nehmen. Aber ja, es ist ein Bruch im Arbeitsalltag.
Wie ist es mit Angehörigen? Denen begegnet man ja vielleicht auch. Oder zum Beispiel, wenn jemand schon Suizid begangen hat und man spricht dann mit den Hinterbliebenen. Wie geht man damit um?
Das ist auch ein sehr schwieriges Thema. Und auch da entstehen oft Schuldgefühle oder die Verantwortung für die Gefühle der Angehörigen. Weil ja, die leben gerade eine absolute, extreme Notsituation und denen geht es furchtbar schlecht und da muss man erstmal empathisch reagieren, klar. Und gleichzeitig muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass man ihnen diese Situation leider nicht wegnehmen kann. Also man kann die Situation nicht wieder gut machen, das ist auch gar nicht die eigene Verantwortung. Da gilt es dann wirklich freundlich zu sein, empathisch zu sein und für die Person da zu sein.
Jetzt arbeiten medizinische Technologinnen und Technologen ja in einem multiprofessionellen Team, also auch mit Menschen, die andere Aufgaben übernehmen im Gesundheitswesen. Hilft das? Also ist das vorteilhaft, wenn man Menschen hat, die unterschiedliche Aufgabenfähigkeiten vielleicht auch haben für die Suizidprävention?
Auf jeden Fall. Gerade da ist es dann sehr wichtig, Verantwortlichkeiten zu klären. Denn gerade im Beruf zum Beispiel der medizinischen TechnologInnen hat man ja oft wenig Zeit mit PatientInnen. Und wenn man in einem multiprofessionellen Team arbeitet und da die Verantwortlichkeiten klärt, das Thema auch irgendwie formalisiert und wenn man dann merkt, eine Person zeigt suizidale Tendenzen, suizidale Merkmale, dann kann man ganz genau festlegen, okay, mit diesem Wissen, das ich in diesem kurzen Kontakt mit dem betreffenden Patienten, der betreffenden Patientin gesammelt habe, kann ich mich an diese Person wenden. Es kann im Team besprochen werden und dann übernimmt die Person, die dafür zuständig ist und die dafür ausgebildet ist, dann die Verantwortung dafür.
Sie haben gerade schon über Anzeichen gesprochen. Wie erkennt man es denn? Also was sind Warnsignale, dass Patientinnen oder Patienten Suizidgedanken haben?
Da gibt es ganz verschiedene. Also einmal sind es so kleine Aussagen, die zwischendurch mal fallen. Da hilft mir jetzt auch nichts mehr. Was soll das alles noch? Oder da kann ich mich ja gleich umbringen, ne? Gerade in so Diagnosesituationen, wenn eine Person schwer hoffnungslos wirkt, niedergeschlagen ist oder irgendwie Andeutungen macht, dann ist das etwas, wo man aufhorchen sollte und wo man nachfragen sollte. Und da kann man dann reagieren, boah, Sie sprechen da etwas sehr Gewichtiges an, ne, Herr so und so oder Frau so und so. Und da gilt es dann, das ernst zu nehmen. Und auch hier ist es dann wieder wichtig, die Verantwortlichkeiten zu klären. Gerade in kurzen PatientInnen-Kontakten sind die eigenen Möglichkeiten noch oft begrenzt. Und dann kann man immer der betreffenden Ärztin oder dem Arzt Bescheid sagen.
Wie sieht's aus bei Kolleginnen und Kollegen? Wir haben jetzt über Patienten gesprochen, aber es kann ja auch sein, dass es jemanden im eigenen Team nicht gut geht. Das sind dann Menschen, die man besser kennt, wo man vielleicht auch über die Hintergründe ein bisschen mehr weiß. Ist es anders oder wie geht man damit um?
Ja, auch sowas kann passieren, dass Personen im Kollegium betroffen sind. Und das passiert auch nicht selten. Als erstes gilt es, die Person zu ermutigen, sich Hilfe zu suchen. Ein allererster Schritt ist auch wirklich das Ansprechen und das Drübersprechen. Und man muss keine Lösungen liefern, man muss die Person nicht heilen können, sondern auch da kann man im Vorhinein klären, wie im Team damit umgegangen wird, kann man offen darüber sprechen, herrscht eine vertrauensvolle Atmosphäre. Gerade in kleinen Teams kann ich mir vorstellen, kann sowas auch ganz gut aufgefangen werden. Aber ja, ganz wichtig ist empathisches drauf eingehen und ein bisschen fürsorglich miteinander zu sein.
Wie geht das dann weiter? Also erstmal Empathie, der erste Schritt drauf eingehen, nicht kleinreden oder sowas, aber wie kommt man von da zu richtiger Hilfe? Also was tatsächlich der Person dann auch hilft, vielleicht mit den Suizidgedanken anders umzugehen, als sie umzusetzen oder am besten wird man sie los, aber wie?
Ja, wenn eine Person im Kollegium suizidale Tendenzen zeigt, ist das natürlich auch wieder eine ganz schön schwierige Situation. Und da gilt es dann, ganz konkret nachzufragen nach Plänen. Wie konkret sind diese Pläne? Kann ich dich nach Hause gehen lassen? Oder am besten die Person gar nicht erst allein nach Hause gehen lassen? Im schlimmsten Fall, wenn man wirklich ein Bauchgefühl hat, die Person wird sich was antun, wenn ich sie jetzt nach Hause gehen lasse, einfach direkt mit der Person in eine Ambulanz gehen. In eine psychiatrische Institutsambulanz zum Beispiel. Und genau, also man kann einfach vor allem dabei helfen, Hilfe zu organisieren, dass diese Person dann gut betreut wird.
Jetzt ist es ja vielleicht in vielen Teams nicht üblich, über so intime Dinge zu sprechen, also auch wie das eigene Seelenleben, die eigene psychische Verfasstheit. Ich glaube, das fällt vielen Menschen immer noch schwer. Und so wie ich Sie jetzt verstanden habe, wäre es aber total wichtig, dass man eben auch darüber ins Gespräch kommt. Wie kann man solche Hürden überwinden?
Ja, das ist tatsächlich sehr wichtig und da würde ich auch gerne so einen kleinen Appell an Teams geben. Sprecht darüber, denn solche seelischen Notlagen sind etwas ganz Normales und da gerät man relativ schnell rein und es kann wirklich heilsam sein, über solche Dinge zu sprechen. Und ja, wie geht man das an? Am besten, indem man das Schweigen bricht, indem man vielleicht auch ausmacht, in gewissen Teamsitzungen alle paar Wochen ist das an der Tagesordnung, dieses Thema, und da wird darüber gesprochen. Wie geht's uns gerade eigentlich oder was brauchen wir vielleicht auch im Team? Und auch da kann man sagen, gerade Arbeitsbeziehungen sind ganz oft wichtige Beziehungen für Menschen, ne? Das sind Menschen, mit denen man sehr, sehr viel Zeit verbringt, ne? Also so ein 8-Stunden-Tag ist lang. Und dann hat man eben gewisse KollegInnen, mit denen man sich sehr gut versteht, mit denen man vielleicht auch ganz gerne nach der Arbeit noch irgendwo was trinken geht oder sich zusammensetzt oder sich auch mal an Wochenenden trifft. Und gerade bei solchen Arbeitsbeziehungen, die vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen als so eine normale Arbeitsbeziehung, ist es sehr wichtig, über solche Themen sprechen zu können.
Das klingt sehr, sehr schön. Das klingt so, als müsste man es lange vor den Suizidgedanken normalisieren, oder? Also dieses, wie geht's mir eigentlich heute, auch wenn es um viel banalere Themen geht, ich habe heute Stress, ich habe heute einen schlechten Tag aus irgendwelchen banalen Gründen oder sowas, dass wir normalisieren, in unserem Arbeitsumfeld darüber zu sprechen, oder?
Absolut. Also Suizidalität erscheint ja nicht von einem auf den anderen Tag. Das ist ein längerer Prozess. Das ist etwas, was sich anstaut. Und es ist enorm wichtig, über gerade Themen wie Stress oder Burnout-Symptome oder ja, auch einfach einen schlechten Tag haben, vielleicht auch eine schlechte Phase haben, ein paar schlechte Wochen haben, sprechen zu können und ganz offen darüber sein zu können. Es wird ja ganz oft der Fokus gelegt im Arbeitsalltag auf Funktionieren. Der Tag ist eng getaktet, es gibt ganz viele Termine, ganz viele Aufgaben, die relativ schnell erledigt werden müssen. Und dann ist es eben besonders wichtig, auch in Teamsitzungen mal kurz gemeinsam durchzuatmen und zu überlegen, ja, okay, was brauchen wir eigentlich gerade? Und das sind wirklich so ganz kleine Dinge, mit denen man da anfangen kann. Wie kleine Zwischenchecks, Zwischenfragen. Ja, wie geht's denn dir gerade? Ist ein bisschen viel los heute? Ja, oder auch in der Kaffeepause kann man anfangen. Also das sind wirklich kleine Stellschrauben. Ich sag jetzt nicht, man muss sich den ganzen Tag an den Händen halten, aber wirklich einfach ein bisschen empathisch miteinander umgehen.
Das klingt sehr, sehr schön und ich glaube, da können viele einfach mal überlegen, auch ist es bei uns jetzt eigentlich so oder könnten wir das noch anders machen? Das eine Thema ist dieses, wie gehen wir eigentlich miteinander um, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten über Fortbildungen, über E-Learnings zum Beispiel, sich tiefer damit zu beschäftigen, wenn wir jetzt mal den Bogen wieder zur Suizidalität zurückschlagen. Sui-Learning. Was ist denn das genau für ein Projekt und wie hilft das auch Gesundheitsberufen beim Umgang mit dem Thema Suizid?
Also Sui-Learning befasst sich mit der Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines E-Learning-Programms in der Suizidprävention fürs Gesundheitswesen. Im Prinzip geht es darum, eine Online-Fortbildung zu entwickeln, die allen Fachkräften, wirklich allen Berufsgruppen des Gesundheitswesens, die in PatientInnen-Kontakt sind, einen Zugang zu ermöglichen zu einer Fortbildung dazu, wie man mit suizidalen Menschen kommuniziert, wie man Suizidalität abklärt und Grundwissen zu vermitteln. Also es ist ein E-Learning-Programm. Es ersetzt natürlich keine Präsenzschulung, aber es vermittelt Grundlagenkenntnisse zur Suizidalität.
Das heißt, es gibt auch noch Dinge, die tiefer reingehen, zum Beispiel spezielle Schulungen oder andere Ressourcen, wo man sich noch tiefergehend mit dem Thema beschäftigen kann. Was empfehlen Sie da?
Also in einigen Städten und Regionen gibt es sogenannte Fortbildungsakademien, wo man aber je nach Berufsgruppe nicht so einfach drankommt. Man kann sich immer regional informieren, auch beim Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin nachfragen. Gerade jetzt aber zum Beispiel, ne, wenn wir beim Thema sind für medizintechnische Berufe, ist das Fortbildungsangebot für spezifische Fortbildung zur Kommunikation mit Suizidgefährdeten doch relativ rar. Aber auch da gibt es in vielen Bundesländern Netzwerke und Beratungsstellen mit Schwerpunkt Suizidprävention. Und dort können Teams dann auch Leute anfragen, ob sie dort jemanden für eine Fortbildung einladen können. Und dann kann man auch gezielter auf die Berufssituation eingehen.
Wie bewerten Sie das? Ist das hilfreich? Ist das ausreichend? Sind die umfangreich genug? Also ist das was, wo man sagt, wenn man solche Programme mitgemacht hat, ist man tatsächlich besser vorbereitet?
Also im Prinzip gleichen solche Fortbildungsangebote Defizite in der Ausbildung aus. Wenn in der Ausbildung oder im Studium nicht darüber gesprochen wird, über Suizidalität und wie man die abklärt, dann kann das in Fortbildung und Schulung nachgeholt werden. Und wir wissen auch, dass Wissen und Fähigkeiten in Kommunikation und Gesprächsskills zentrale evidenzbasierte Faktoren guter Suizidprävention sind. Viele Unsicherheiten können dadurch beseitigt oder verringert werden, ne? Weil wenn man nie gelernt hat, wie man solche Gespräche führt, geht man mit einem anderen Gefühl ran. Gleichzeitig, ne, Sie haben ja gefragt, wie ist das Angebot? Ja, das Angebot ist nicht relativ gut, beziehungsweise Es gibt Schulungen, die sind dann aber oft nicht sehr spezifisch für Berufsgruppen. Oft sind diese Schulungen vor allem in psychiatrischen Kontexten. Und wir arbeiten da zum Beispiel jetzt an der Entwicklung eines E-Learning-Programms, von dem wirklich alle Fachkräfte profitieren können.
Das ist ja schön, dass man das wirklich so ein bisschen breiter aufstellt. Sie haben Ausbildung und Studium schon angesprochen. Wie ist das denn erfahrungsgemäß? Kommt das Thema da überhaupt vor? Und wenn ja, ist das ausreichend oder muss man tatsächlich später auch nochmal ansetzen, wie wir es jetzt für Fortbildungen skizziert haben?
Also aus meiner Sicht ist das Thema Suizidprävention in den meisten Ausbildungskurricula noch nicht stark genug verankert. Suizidprävention sollte eigentlich ein selbstverständlicher Bestandteil aller Gesundheitsausbildungen sein, ist es aber bisher nicht ausreichend. Und hier braucht es vor allem eine strukturelle Verankerung in den Ausbildungs- und Studiengängen, damit Fachkräfte besser vorbereitet sind. Aber die meisten Ausbildungen und Studiengänge sind ja auch nicht bundesweit organisiert, sondern da sind die Inhalte, die man zur Suizidprävention lernt, sehr abhängig vom Ausbildungsstandort bzw. vom Ausbildungsangebot.
Das Thema E-Learning hatten wir auch gerade schon. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Thema ist, was vielleicht im direkten Kontakt noch ein bisschen besser funktioniert. Also wenn man wirklich persönlich mit Dozenten spricht oder auch in einer Gruppe ist, wo man sich untereinander austauschen kann, als wenn man alleine irgendwo vorm Rechner sitzt und sich durch ein E-Learning durcharbeitet. Sehen Sie da Unterschiede oder ist es jetzt von mir nur so ein Gefühl?
Ja, absolut. Also E-Learning-Programme haben schon große Vorteile. Sie sind flexibel, ortsunabhängig, kostengünstig meistens und erreichen viele Menschen. Gleichzeitig, und das muss man da eben auch ganz klar sagen, ersetzen sie nicht Präsenzfortbildungen. In Präsenzfortbildungen kann man in Rollenspielen üben, da können auch supervidierte Gespräche stattfinden. Ich würde eher insgesamt sagen, dass sich E-Learning-Formate und Präsenzformate gut ergänzen können. Also E-Learning kann sehr gut Wissen und Informationen vermitteln, vielleicht auch ganz grundlegende Fähigkeiten, aber der praktische Umgang, also wie man jetzt in diesem Fall mit suizidalen Menschen umgeht, wie man genau spricht, welche Fragen man konkret stellen kann, wie man empathisch auf Menschen eingeht, das ist etwas, das schon auch eher Face-to-Face-Seminare erfordert.
Gibt's denn über das Thema Fort- und Weiterbildung und auch dieses mehr Empathie im Arbeitsalltag zu etablieren, noch andere Dinge, die Sie praktisch empfehlen können, damit das mit der Suizidprävention im Arbeitsalltag, also sowohl bei Patientinnen und Patienten als auch im Kollegenkreis, besser funktioniert?
Also da geht es im Prinzip darum, zuzuhören, in Teammeetings darüber zu sprechen, Strukturen zu schaffen, wie mit Suizidalität im Arbeitsalltag umgegangen wird, ne? Jetzt ob es von Seiten der Patientin oder der Fachperson. Es geht auch darum, Verantwortlichkeiten zu klären und dafür zu sorgen, dass Suizidalität keine Privatsache ist, ne? Dass man sich nicht in Geheimnisse verwickeln lässt, auch von Patientinnenseite aus. Und auch da ist Supervision ein Thema, sich im Team zusammenzusetzen mit einer externen Person und mal drüber zu sprechen.
Wie gehen Sie persönlich denn damit um? Sie sind nun jetzt Psychologin, Sie haben sich auf das Thema spezialisiert, aber Belastung wird es in Ihrem Arbeitsalltag auch geben. Haben Sie aus Ihrem persönlichen Erleben noch andere Tipps? Wie machen Sie es?
Ja, absolut. Solche Situationen gibt es auch bei mir. Die gibt es bei jeder Person, denke ich. Und da kann ich sagen, als allererstes tief Luft holen, einmal einen ganz tiefen Atemzug nehmen und dann überlegen, okay, was kann ich machen? Wie kann ich mir Hilfe organisieren? Ich versuche, belastende Arbeitssituationen nicht mit mir selbst auszumachen, sie nicht in mich reinzufressen, sie nicht mit nach Hause zu nehmen, sie direkt im Kollegium zu besprechen und ja, auch mit meinem Vorgesetzten zu sprechen in dem Fall. Und ansonsten allgemeiner kann ich noch sagen, wenn man nach schwierigen Kontakten mit suizidalen Patientinnen das Gefühl hat, zum Beispiel ungenügend gewesen zu sein. Ne? Da also kann ich zum Beispiel sagen, ja, das sind Gefühle, die relativ schnell hochkommen. Habe ich genug gesagt? Habe ich genug getan? Habe ich richtig reagiert? Will ich jetzt am liebsten den Beruf wechseln? Also das sind ja wirklich so ganz schwierige Gefühle, die da hochkommen können. Auch da kann ich nur sagen, nicht mit nach Hause nehmen, wechseln Sie nicht den Beruf, geben Sie nicht auf, sprechen Sie darüber, denn das sind Gefühle, die in solchen Kommunikationen aufkommen können, die ganz normal sind, die dazugehören. Das sind sozusagen berufliche Gefühle und das hat nichts mit eigenem Versagen zu tun. Und das ist etwas, was man sich selbst immer wieder sagen muss. Das sage ich mir auch regelmäßig.
Da sind wir schon eigentlich mitten dabei beim Thema Selbstfürsorge. Was kann man denn noch Gutes für sich selbst tun, um auch Resilienz zu stärken und mit schwierigen Situationen besser umzugehen?
Da geht es im Prinzip um die Frage, wie man als arbeitende Person mit sich selbst so fürsorglich umgehen kann, dass die Arbeit am Patienten, an der Patientin gelingt, ohne dass die eigene Gesundheit Schaden nimmt. Und das ist ein Thema, also Selbstfürsorge, das häufig vernachlässigt wird im Gesundheitssystem. Man ist die allzeitbereite, altruistische, helfende Fachkraft. Und da geht man selbst relativ schnell unter, wenn man nicht darauf achtet, wie es einem geht. Da würde ich also einmal sagen, was hilft, sind Supervision, Intervision, Teamgespräche, wo man bei sich selbst ansetzen kann, ist, sich selbst zu beobachten, wie gut kümmere ich mich eigentlich aktuell um mich selbst, sei es bezogen auf ausreichenden Schlaf, Ernährung, bewegt man sich außerhalb der Arbeit, da kann ich auch nur empfehlen, Ausdauersport, also irgendwas, was einem einen körperlichen Ausgleich gibt. Und gleichzeitig helfen auch so Sachen wie Yoga und Wanderungen. Also alles, womit man auf andere Gedanken kommt, sich entspannt, sich aber auch körperlich ein bisschen auslastet. Und genau, wichtig ist es auf jeden Fall, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie die eigene Belastung gerade ist. Auch im Kontakt mit PatientInnen, aber auch mit sich selbst. Und da ist es dann ganz wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen und diese auch zu respektieren und dann auch klare Linien zu ziehen, wenn es zu weit geht. Oder auch im Kontakt mit PatientInnen zu sagen, okay, das wird mir gerade zu viel, vor allem, wenn ich eigentlich gar nicht für dieses Gespräch zuständig bin, in Anführungszeichen. Da kann man sich dann auch darauf berufen und sagen, ich hole jetzt die Person, die dafür verantwortlich ist.
Wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, gibt's noch irgendwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern, vielleicht gerade jüngeren Menschen, die jetzt im Gesundheitssystem anfangen zu arbeiten, mit auf den Weg geben möchten zu diesem wichtigen Thema, auch Selbstfürsorge in Verbindung auch mit Suizidprävention?
Lasst euch nicht entmutigen, bleibt dran. Das Gesundheitssystem lebt von empathischen Menschen und auch von schwierigen Themen. Und ja, es kann oft emotional belastend sein. Es entstehen emotional belastende Situationen. Aber auch die sind im Team bewältigbar und man muss nicht alles alleine bewältigen. Aber ich würde erstmal sagen, geht die Herausforderung an, vermeidet sie nicht, probiert es, denn meistens ist es doch sehr lohnenswert.
Vielen lieben Dank, Frau Daus, dass wir mit Ihnen über dieses wichtige und ernste Thema sprechen konnten. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Wenn Sie in Zukunft keine weiteren Folgen mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch am besten in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast@mtdialog.de.